Hi, willkommen zu CT Uplink. Heute reden wir über die neue Desinfect. Wir reden über günstige Mainboards für moderne Prozessoren und über Drohnenurlaub. Bis gleich. CT Uplink. Moin Moin, willkommen bei CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei.
Christoph Findeck.
Dennis Schirmacher aus dem Ressort Systeme Sicherheit und ich habe das neue Desinfekt dabei.
Hannes Schirulla, ich habe nichts mitgebracht.
Du hast keine Drohne dabei, haben wir schon gerade gesehen.
Die ist halt auf Reisen.
Die ist auf Malle und macht Urlaub.
Drohnenreisen klingt auch so, als könnten wir das direkt bei uns buchen.
Cool, ja, das sollten wir eigentlich machen. Ja genau, also wir werden erstmal über Desinfekt reden und dann über deinen Urlaub mit deinen Drohnen und danach über, du musst mal sagen, was das für Mainboards sind.
Ich kann das mir sind das Mainboards merken. Für die aktuelle Intel Core i8000 Prozessor-Generation. B360 heißt der Chipsatz.
Ja, genau. Darüber reden wir zum Schluss. Nochmal ein richtiges Hardware-Thema. Aber zuerst, Dennis, du hast im Schweiß deines Antlitzes die letzten paar Monate...
Immer noch, es geht immer noch. Ich muss noch unser Repository online bringen, damit man sich da Pakete runterladen kann. Und das hat jetzt gerade mit den Admins, ich hatte keinen Zugriff und dann konnte ich es nicht rausspielen auf dem Webserver, aber jetzt
wenn
gerade,
ihr das seht, könnt ihr hoffentlich alles
dann klappt
runterladen.
Es auf jeden Fall, natürlich, wir sind doch Profis.
Ja, dann fang doch mal gleich damit an. Das finde ich ja das Interessante. Also ihr habt ein paar Sachen neu gemacht, ne?
Genau.
Und jetzt kann man das irgendwie auch alles... einfach runterladen?
Ja, das cool. Ging, also vorher war es so,
haben wir gerade schon gesagt, worum es geht.
Was ist, genau, wir sollten vielleicht sagen, was Desinfekt
Hallo.
Ist.
Das hier ist Hallo. Desinfekt, das ist unser Notfallsystem von CT. Das gibt es schon 15 Jahre, das wusste ich auch gar nicht.
Krass.
Und damit, das ist ein Linux-Live-System, das packt man in den Computer, startet direkt davon. Und dann kann man quasi in Windows, wo man denkt, dass ein Trojaner drauf ist oder am Werk ist, was auch immer, kann man das quasi aus sicherer Entfernung
scannen. Sagen wahrscheinlich die Zuschauer schon, aber ich habe doch gar kein CD-Laufwerk.
Ja, genau. Und das wäre dann die perfekte Überleitung. Und zwar, jetzt kann jeder, ich halte es mal in die Kamera, dank eines individuellen Download-Codes, den man hier vielleicht sogar sehen kann.
Ein Zuschauer hat Glück.
Kann man... muss man einfach diesen Code in eine Mail eingeben, in eine Betreffzeile oder einfach in die Mail direkt und dann an desinfect2018@ct.de schicken. Ja, und dann kriegst du einen Download-Link, auch individualisiert natürlich. Und dann kann man sich das runterladen. Und Abo, also wer die CT im Abo hat oder, jetzt muss ich überlegen, die Einzelausgabe digital in der App kauft, die können das schon seit ein paar Jahren runterladen. Ne?
Genau,
aber jetzt quasi mit dem Download-Code endlich auch Kioskkäufer dann halt. Ne? Dann kannst du das ISO unter Windows mounten und dir dann direkt dort einen USB-Stick bauen mit Desinfect. Das ist auch die Betriebsart, die wir sowieso empfehlen, weil vom Stick ist es schneller. Du kannst die Virensignaturen aktualisieren, die merkt er sich. Und du kannst mit ein bisschen Aufwand auch so kleine Tools wie VeraCrypt zum Beispiel zum Entschlüsseln von zum Scannen von verschlüsselten Festplatten installieren und so weiter.
Cool. Aber ihr habt auch sonst noch einiges dran neu gemacht.
Genau.
Ein neuer
man
Desktop,
sieht, wie ja, genau. Man sieht. Ich muss jetzt hier mal irgendwie, das ist ein bisschen ungemütlich, das Teil hier hochholen, damit ich das Touchpad streicheln kann. Also wir haben, also Prämisse war halt, dass wir alles mal so ein bisschen runterbrechen, quasi die ganze Bedienoberfläche, Elemente rausschmeißen.
Nur ganz kurz, eigentlich ist es was ich brauche, wenn mein Rechner im Arsch ist.
Ja, genau. Also ne, wenn du dir ja. quasi unter Windows oder wenn du vermutest, du hast dir irgendwie was ja. eingefangen, Virus, ja, Trojaner okay. oder irgendwas halt. Ne?
Also wir haben ja so ein sauberes System, von dem aus du das, also ein auf jeden Fall sauberes System,
genau.
von dem aus du das Windows kennen kannst.
Ja, genau.
Und was ich auch noch ergänzen wollte, du hast vorhin gesagt, die Virensignaturen kann man nur auf dem USB-Stick aktualisieren.
Mhm.
Also da bleiben sie dann. Also
da bleiben sie dann drauf.
Ja, genau. Auf der CD-ROM aktualisiert sich das auch, aber eben jedes Mal.
Genau, es ist, immer nur, genau es ist immer nur im RAM dann und man muss genau. es jedes Mal neu machen. Ne? Und wenn das Heft, ab dem Moment, wo das Heft am Kiosk liegt, sind die Signaturen, die wir aktualisiert haben, halt schon einen Monat alt. Ne? Da kann das ja. auch schon mal eine halbe Stunde dauern. Hat man natürlich keinen Bock, das jedes Mal zu machen.
Und du willst es ja wahrscheinlich eigentlich eher auf dem Stick haben, weil du sagst halt, dein Rechner ist kaputt, aber für uns und unsere Zuschauer ist wahrscheinlich der wahrscheinlichere Use Case, dass du einfach mit dir so einen Stick baust, falls in 3 Monaten irgendwie irgendwer aus der Verwandtschaft, ich will keinen Namen nennen, dann anruft und du dann, also es gibt ja immer, ich meine, so, wir sind ja alle Muttis Admin, ne? Mhm. Gibt dann immer den Anruf, irgendwas ist hier komisch und dann bist du froh, wenn du den Stick in der Schublade
hast. Ich hab da irgendwo drauf geklickt und
jetzt ist es zu spät. Ja,
es ist halt so ein typisches, ich glaube, wir haben das alle irgendwo in der Schublade rumliegen. Ne?
Das ist halt so, also ich hatte das auch schon bei meiner Mom wirklich öfter im Einsatz und es hat auch schon geholfen, also das muss man sagen. Ich habe da mal so drei Viecher runtergeschmissen und dann ging der Rechner auch wieder, ne? Also,
funktioniert. Ich halte bei Highsec noch den Rekord mit den Viren, den ich auf einem Rechner gefunden habe im Einsatz bei meiner Familie auf einem Rechner früher. Das ist ja auch irgendwie so, also wir haben ja auch ein, das System macht ja auch so ein Notfall-Windows, ne? Man sollte vielleicht nochmal sagen, dass es halt auch deswegen Linux ist, weil du halt, wenn dein Windows-Rechner irgendwie Windows-Viren hat, du da
genau,
vielleicht
mit können die nicht drauf springen, genau. Und das System, also das Live-System drunter ist ein Ubuntu, ne? Da haben wir jetzt 16.04, 4 LTS ist das, glaube ich, noch. Wir haben noch einen neuen Kernel reingepackt, damit halt möglichst viele aktuelle Hardware-Treiber drin sind. Haben es dann auch auf den aktuellen Coffee Lake, ist, glaube ich, die Bezeichnung.
Genau, das
genau, auf den Maschinen 1000, haben wir es gebootet, erfolgreich, AMD Ryzen und so, funktioniert auch alles. Und ja, genau. Und dadurch ist es halt kompatibel, hoffentlich auch bei allen Lesern auf den Rechnern, weil wir können es natürlich nicht hinkriegen, dass das Teil auf jeden Computer der Welt bootet. Das ist eigentlich unmöglich. Naja, wir versuchen es zumindest. Ne? Genau.
Wo gibt es die häufigsten Probleme mit den Treibern? WLAN-Adapter manchmal? Ne?
Ja, genau. Also wenn man zum Beispiel, oft ist es so, wenn man das einen WLAN-USB-Stick anschließt, da ist es manchmal schwierig mit den Treibern. Aber diese internen Standard-Motherboard-Treiber für WLAN, die sind dabei halt. Ne? Also
Chips gehen auch
genau, die im Großen und Ganzen.
Also wäre ein Tipp, immer erstmal mit Kabelnetzwerk
ja, genau, zu
probieren, wenn irgend möglich.
Ne? Genau. Das Schwierigste ist aber wirklich immer überhaupt das Teil zum Starten zu bekommen. Halt, ne? Weil viele denken dann immer, okay, Desinfekt, lege ich die DVD oder stecke den Stick an, wenn Windows läuft. Wie installiere ich das denn jetzt? Ja, gar nicht, weil es halt wirklich ein Live-System ist. Also man muss explizit von dem Desinfekt-Stick oder der DVD booten, damit das System des Ubuntu halt startet. Ne? Und das Ubuntu ist auch so eingerichtet, dass sich das quasi aus Sicherheitsgründen nach jedem Neustart komplett zurücksetzt. Ne? Also das heißt, wenn sich da doch mal irgendwas einnisten sollte, wenn ich Neustart mache, ist es wieder wie Auslieferungszustand halt.
Außer natürlich die, also ihr habt glaube ich eine eigene Partition.
Genau, wir haben eine Partition, wo dann halt die Virensignaturen liegen und zum Beispiel die kleinen Tools, wie zum Beispiel VeraCrypt, dass die da auch persistent sind halt. Ne? Das ist dann so ein kleiner Bereich dann auf dem Stick, genau.
Und ich meine, in der Vergangenheit hattet ihr auch, glaube ich, es gab doch immer mal Probleme mit dem Booten halt, ne? Auf manchen, vor allem auf älteren Systemen, dass du einfach einen Stick rein und dann boot. Also das ist jetzt kein Desinfekt-Problem, das ist eher so ein Linux-Problem.
Genau, also ist dann immer dann, das sind die Optionen, dann zum Beispiel Secure Boot zu deaktivieren im BIOS oder wenn man kann, von UEFI und BIOS Boot umzustellen. Da gibt es so ein paar Tricks halt. Und im Desinfekt-Startmenü kannst du auch noch auswählen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Irgendwie Start mit, keine Ahnung, also da gibt es noch so einen abgesicherten Safe Modus. Mode halt, ja, irgendwie ja, so ein Safe-Mode halt, ne? Genau, das kann man dann auch noch auswählen. So, und bei der Oberfläche, wie gesagt, da haben wir uns jetzt, hier ist ein bisschen was im Bild kaputt, aber egal.
Das ist der Fernseher, glaube ich.
Das ist der Fernseher, genau. Wir haben halt hier viele Elemente rausgeschmissen, zum Beispiel das komplette Startmenü, da waren noch jetzt von dem Ubuntu irgendwelche Programme drin, Notepads, Mail-Programme und so weiter und ich meine, Desinfekt ist dafür da, um Rechner zu scannen, das ist die primäre Funktion und sekundär, dazu sage ich später noch was Kurzes, auch zur Datenrettung halt. Ne? Und wir wollten es halt auf die Primärfunktion Viren-Scannen wirklich darauf zuspitzen halt, ne? Und alles, was ablenkt, haben wir rausgeschmissen, weil das auch nur Verwirrung stiftet.
Nicht, dass irgendjemand anfängt, damit auf einmal zu arbeiten.
Ja, genau.
Der Rechner läuft wieder.
Genau. Und dann haben wir halt hier, wo jetzt früher das Startmenü war, haben wir jetzt einfach nur den Ausknopf hingepackt halt, ne? Dass man das Teil dann runterfährt. Und sonst halt die Icons hier oben, du kannst den Virenscan mit starten. Das ist auch eine ganz coole Funktion vor allem. Also
TeamViewer
drauf. TeamViewer haben wir drauf. Mhm. Haben wir auch schon lange. Sitzt in der aktuellen Version wieder und das deswegen ist auch so, also gebt den Stick gerne, ne, Onkel, Tanten, Müttern und so weiter, dann, weil wenn die dann Probleme haben mit dem Rechner, können die quasi den Familienadmin dann über TeamViewer zu Hilfe rufen, ne, und dann kann man direkt bei denen auf den Rechner gucken, scannen, starten oder die Ergebnisse irgendwie einschätzen, weil es ist natürlich auch so, also sind genau 4 Virenscanner sind dabei, also einmal von Avira, ESET, F-Secure und Sophos. Und die stellen halt ein Jahr lang kostenlose Signatur-Updates zur Verfügung. Ne? Das heißt, wir können das dann nutzen bis Juni 2019.
Und dann gibt es sowieso ein neues Desinfekt.
Genau, dann kommt natürlich wieder das neue Desinfekt, ne? 2019. Ja, deswegen
auch der personalisierte Link.
Natürlich. Ja, richtig.
Das geben die uns ja auch
genau.
Nicht für alle Ewigkeit kostenlos.
Ne? Ja, richtig, genau. Und das ist dann halt quasi der Lizenzdeal. Und das ist so gesehen, ein Desinfekt ist halt immer an eine CT-Ausgabe gekoppelt. Deswegen können wir es halt nicht als Einzel-Download anbieten, ja, so, klar. Ne? Ganz klar. Ja. Genau. Und und diese vier Scanner, also eigentlich kann man schon sagen, so um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, musst du nicht gleich alle vier losschicken. Ne? Weil das kann auch, also wenn deine Festplatte riesig ist, Terabyte noch größer, keine Ahnung, kann das auch mal irgendwie 15 Stunden oder noch länger dauern, bis sich diese vier Scanner durch alles durchgewühlt haben. Ne? Also ich sage immer von ersten Überblick, erstmal vielleicht Avira oder auch ESET einzeln losschicken, dann kann man gucken, wie schlimm es wirklich steht. Und wer auf Nummer sicher gehen will, schickt dann halt alle vier los. Ja, und muss aber auch aufpassen, weil die neigen auch manchmal zu Fehlalarmen. Ne? Also manche sind ein bisschen spitzfindig und dann gehen gleich die Alarmglocken los. Und dann kann man dann, wenn dann ein Scan zu Ende ist, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch eine Logdatei habe. Ich glaube leider nicht. Nee, die macht er jetzt nicht auf. Auf jeden Fall sieht man in der Ergebnisliste, welcher Scanner dann angesprungen ist. Und wenn dann quasi nur ESET anspringt, ist es dann schon mal ein Indiz, dass es vielleicht ein Fehlalarm ist. Ne? Aber wenn dann alle vier da sind, dann denkt man schon, dass es wahrscheinlich dann schon ein Trojaner ist. Und man kann dann direkt aus der Ergebnisliste, die er jetzt leider nicht anzeigt, ich weiß nicht warum.
Liegt auch im Fernseher.
Genau. Kann man dann direkt auch den Schädling unschädlich machen. Also das macht Desinfekt dadurch, dass es den nicht löscht direkt, sondern dass er den einfach umbenennt. Also wenn ich jetzt einen Trojaner habe, der heißt dann Trojaner.virus. Also der hängt halt einfach an die Dateiendung noch was dran, dass ich das Vieh quasi nicht mehr ausführen kann. Oder wenn irgendwelche Verweise aus der Windows Registry auf diesen Schädling zeigen und der wurde umbenannt, dann zeigen die natürlich ins Nichts. Na, und dann ist das Vieh quasi außer Gefecht gesetzt. Aber man muss auch noch ganz deutlich sagen, wenn ein Rechner wirklich massiv infiziert ist und keine Ahnung, noch Systemeinstellungen verbogen wurden, vielleicht sogar eine Fernwartungsverbindung eingerichtet wurde oder so, das kann Desinfekt nicht reparieren. Es bringt noch weitere Tools mit denen man solchen Veränderungen auf die Spur kommen kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn der Rechner wirklich infiziert ist, kommt man meist um eine Neuinstallation nicht drum herum. Mhm. Ne? Und dann kann man aber wenigstens, wenn man den Desinfekt-Stick dranpackt, davon bootet, kann man auf die beschreibbare Partition, Desinf-Data heißt die, die ist hier unten, da kann jetzt nicht drauf zugegriffen werden.
Liegt das ist Fernsehen. Natürlich
der Vorführeffekt. Auf jeden Fall kann man dort dann auch Sachen zwischenspeichern.
Oder also, du kannst halt auch eine USB-Festplatte
oder das, ja genau. Und dann kann man zum Beispiel, weiß ich nicht, Bewerbung, Familienfotos, alles, kann man dann schon mal in Sicherheit bringen, die wichtigsten Sachen halt. Ne? Und dann kann man weiter gucken. Und für kommende CT-Ausgaben planen wir jetzt noch weitere Praxisartikel. Also wir haben noch viele Expertentools draufgepackt, dass man quasi für Datenrettung, kann man mit Desinfekt auch machen. Das bringt zum Beispiel Fotorec mit. Das ist so eine Open-Source-Anwendung, mit dem man zum Beispiel auf einer SD-Karte, wenn da Bilder krachen gegangen sind, kann man versuchen, die wiederherzustellen. Ne? Oder wenn man versehentlich auf der Windows-Platte irgendwie wichtige Sachen gelöscht hat, könnten unter Umständen diese Anwendung dann die Sachen wiederfinden. Und
das
wieder,
sind für mich immer die Fotos, sind immer noch das Einzige für mich, wo ich unbedingt ein Backup haben will. Alles andere ist mittlerweile eigentlich völlig egal, weil es entweder in der Cloud ist oder sowieso irrelevant, wenn man sich mal irgendwie realistisch damit umgeht. Aber Fotos, das kriegst du halt echt nie wieder. Ja.
Wobei ich immer noch anfügen möchte, dass es vielleicht die schlauere Idee ist, erstmal alles zu kopieren, was man hat. Und nicht auf den letzten Originaldaten, insbesondere wenn die Festplatte gerade stirbt.
Richtig.
Dann ist es besser, die erstmal blockweise zu kopieren auf ein Sicherungsmedium.
Genau.
Weil wenn die dann irgendwann gar nicht mehr im Zugriff ist. Und überhaupt wäre es sowieso schlau, von den Daten, die man gerne hätte, überhaupt ein Backup zu haben.
Ja.
Das kann man nicht oft genug wiederholen. Also sich auf Desinfekt zu verlassen,
finde ich auch keine Strategie. Ja, stimmt, ne? Das ist schon richtig. Also wir haben, dafür haben wir...
Speicher ist billig.
Ja, das stimmt auch. Wir haben auch in den Experten-Tools haben wir DD-Rescue noch drin. Da kannst du es halt auch bitgenau klonen. Ne? Also eine Festplatte. Ist natürlich klar, dass man nicht dann am offenen Körper operieren sollte. Ja. Genau, das auch.
Das willst du auch eigentlich, also willst eigentlich, wenn du wirklich was infiziert hast, ne, dann sicherst du einfach alle Daten, machst den Rechner platt.
Ja.
Also wir kriegen, ich weiß das ja auch, ich war früher, wir haben ja immer so viele Anfragen bei Heise Security und so, und da wird halt immer gefragt, ja, wie finde ich das denn dann raus und so, und dann versuchen wir den Leuten schon immer zu sagen, am besten Rechner nur installieren. Und ich weiß, viele Leute haben da so ein eingebautes, die wollen das irgendwie nicht, die wollen das immer noch retten und denken, dass das spart halt Zeit, aber es tut es halt nicht bei den modernen Windows.
Ich gedacht, ihr hättet so eine automatische Antwort schon mit so.
Ja, ja,
kein Backup, kein Mitleid oder so.
So ein IT-Crowd, genau.
Ja, so ist ja nicht, aber ich meine, du hast das Zeitsparargument, ist es einfach. Ne? Auf einem modernen System mit einer SSD ist ein Windows in der Grundinstallation in, sagen wir mal, 25 Minuten spätestens drauf, also zum Teil sogar noch deutlich schneller. Gut, dann sind die persönlichen Einstellungen da, an denen fummelt man rum, aber...
Oder Programme und so, ne?
Aber das ist klar, das ist ärgerlich, aber zu versuchen, ein verseuchtes System zu retten, wo man dann ewig denkt, wenn irgendwas nicht geht, vielleicht war da doch noch was. Also das ist es nur in ganz seltenen Fällen wirklich wert, das muss man einfach klar sagen. Und ich finde halt auch, ich meine, es ist ein Linux, das ist für viele ungewohnt und man kann damit viel machen, aber man braucht eben auch gewisses Wissen darüber, wie das organisiert ist. Und
klar,
ganz so trivial ist das alles nicht. Also ich drücke auf den Knopf und alles wieder wie vorher, das gibt's einfach nicht.
Nee, ne? Das ist klar, ja.
Also,
aber es ist weit einfacher, als wenn man das halt alles selbst organisieren müsste.
Na klar.
Ja. Weit einfach.
Ja, und man hat die Möglichkeit, natürlich, klar.
Genau,
und manche machen es ja vielleicht auch einfach aus forensischem Interesse. Was habe ich denn da? Ja. Wie ist denn das schiefgegangen? Ja, das ist ja natürlich auch ganz spannend. Man lernt ja eine Menge, ne?
Also für mich war das immer Handy, weil ich meine, ich konnte früher, alles, was du damit machen kannst, könnte mir halt auch eine Distro auf einen USB-Stick machen und das alles bauen, aber es ist halt eine Menge Arbeit. Das ist super praktisch. Da klickst du auf den Knopf, dann macht er dir einen Stick und dann hast du es alles da. Da ist
alles in einem, ja genau. Du kannst den Stick halt entweder aus dem Windows herausbauen, ne, wenn du das ISO-Image gemountet hast von Desinfect, oder du kannst es halt, hier ist auch das Icon, du kannst den Stick natürlich auch aus dem laufenden Desinfect erzeugen, ne? Und das geht relativ fix irgendwie, ich weiß nicht, 15 Minuten oder so, dann ist der fertig.
Der wird aber komplett überschrieben, ne?
Ja, genau.
Also sollte man dran denken, dass man leeres...
Ja, auf jeden Fall. Also mindestens 16 Gigabyte Stick, ne? Und der wird komplett platt gemacht. Und unter Windows ist dann noch die Datenpartition sichtbar, wo man dann quasi die gebackupten Sachen oder kleinere Sachen austauschen kann. Scanlogs landen dort auch. Also das heißt, wenn man die Ergebnisse nochmal an einem anderen Rechner analysieren möchte, dann kann man das auch machen über den Stick halt, ne? Und ja, das ist auch das beste Mittel, irgendwie, keine Ahnung, 5 Sticks zu erzeugen und dann an Kumpels und so verteilen, das ist auch gewollt, ne? Und wenn es dann größere, wir haben zum Beispiel eine Uni in der Schweiz, ist es, glaube ich, die kaufen von uns immer mehrere hundert Sticks. Also wenn so ein Deal zustande kommt, ja, da muss man dann mit uns sprechen, aber da finden wir halt auch Möglichkeiten, das zu realisieren, weil die stellen das dann ihren Studenten und Professoren zur Verfügung und es läuft jetzt so seit 2-3 Jahren regelmäßig halt, ne?
Cool. Das alles für 4,90 €.
Ja, Wahnsinn, ne?
Das ist echt nur 4,90 €? Wow. Ja,
ich muss krass gerade nochmal gucken.
Das hört jetzt blöd an, aber nee, ist echt cool. Ja, ich meine, ihr habt da natürlich auch noch Artikel drin und so, die das alles nochmal erklären. Also
wie man startet, wie man scannt und wie gesagt, in kommenden Ausgaben noch Folgeartikel für Datenrettung, Forensik, Windows auf die Beine helfen, wenn irgendwie sich in der Registry was sich verklemmt hat oder man das Windows-Passwort vergessen hat, kann Desinfect helfen.
Ach was.
Was hatten wir denn da noch? Wenn ein Netzwerkspeicher, also NAS-System irgendwie abkackt und nicht mehr erreichbar ist, gibt es Tricks, wie man trotzdem noch auf die Festplatte über Desinfect drauf zugreifen kann, um Sachen runterzuholen. Und das hatten wir noch. Hardware-Diagnose. Also wenn, keine Ahnung, der Rechner sich komisch verhält, muss es nicht immer ein Virus sein. Es kann auch irgendwie fehlerhafter Arbeitsspeicher sein oder defekte Festplatte. Und da gibt es noch so ein paar Tools, wo man quasi die Hardware ein bisschen abtastet auf Fehler halt, ne?
Cool. Ja. Also du hast erstmal in nächster Zeit keinen Urlaub.
Nee,
du musst noch eine Menge Artikel schreiben.
Ja. Das Große ist halt auch immer, ne, wenn das Teil dann draußen ist, das ist auch sehr beliebt bei den Lesern. Also wir kriegen sehr viele positive Mails, aber auch sehr viele, naja, ich würde mal sagen, Hassmails sind es nicht, aber man merkt, die Leser werden da bei Desinfect echt emotional. So, das ist eigentlich auch was Schönes, weil man dann merkt, dass es denen wirklich wichtig ist. Ne? Aber es gibt da einige Sportskameraden, die sich dann auch manchmal bisweilen im Ton vergreifen und mich dann dafür beschuldigen oder uns dafür beschuldigen, dass es auf ihrem Rechner und auch nur auf ihrem Rechner nicht läuft. Ne? Aber
es ist, unter Umständen ist es halt auch eine hochemotionale Situation, wenn du vielleicht gerade das brauchst. Ne?
Klar,
du hast so eine kleine Hoffnung und die wird dann vielleicht auch noch erstmal gestört. So, dann gerät man schnell mal in Panik.
Vollkommen also, verständlich auch.
Ne? Ich habe selten so geschwitzt wie manchmal am Rechner, wenn irgendwas nicht funktioniert hat.
Ja.
Ja, ich habe das. Ja, ich habe neulich auch eine sehr wichtige Datei durch eigene Dummheit gelöscht. Und
hast du Dennis dann geschrieben?
Und nee, ich habe versucht, das ein Wochenende lang wieder herzustellen. So. Aber das war schon zwei.
Alternativ hättest du Dennis beschimpfen können.
Nächstes Mal rufe ich ihn einfach an. Nächstes Mal rufe ich einfach Dennis an.
Direkt am Telefon.
Aber bitte in der Hotline-Zeit.
Kein Problem.
Immer, werde ich tun. Ja, cool. Ja. Also du hast erstmal, du musst Support leisten, du hast keinen Urlaub. Aber Hannes hat Urlaub, ist
ja.
Mit deiner Drohne.
Genau.
Du hast einen Artikel darüber gemacht, was passiert, wenn man mit einer Drohne in den Urlaub
fährt. Ja, ich habe gerade überlegt, wie man es nicht missverständlich ausdrücken kann, dass ich verreist bin und dabei meine Drohne mitgenommen habe. So kann man es formulieren.
Okay.
Aber Reisen mit Drohnen oder mit meiner Drohne verreisen ist halt immer irgendwie missverständlich. Also ich habe jetzt ein paar Mal in den letzten anderthalb Jahren meine Drohne mit in den Urlaub genommen und dachte mir, die Probleme, auf die ich da gestoßen bin, die interessieren vielleicht auch andere Menschen und habe daraus einen Artikel gemacht. Nicht nur mit Problemen, sondern auch mit Lösungen. Aber man stößt auf eine ganze Menge Probleme. Also es ist halt erstmal nicht so, es geht vor allem um Reisen halt ins Ausland. In Deutschland kann sich das jeder denken, es gibt genug Regeln in Deutschland, wenn es um Drohnenflug geht, aber die sind halt überall gleich und die sind zu Hause genauso wie in Bayern oder was auch immer. Und wenn es ins Ausland geht, kommen da aber natürlich andere Gesetze noch mit ins Spiel, selbst in Europa. Und das ist ein Teil davon. Es geht aber auch darum, dass das eigentlich schon mit dem Kauf der Drohne anfängt. Also ich habe festgestellt, dass es sehr, sehr viele schöne Drohnen gibt, von denen wir viele da hatten, die alle wunderbare Aufnahmen machen und toll fliegen, die ich aber niemals mit irgendwo hinnehmen würde. Noch nicht mal auf die nächstgelegene Wiese oder so.
Warum?
Weil die halt riesen Oschis sind. Also DJI Phantom ist zum Beispiel ein Beispiel. Eine Phantom 4 ist ein richtig, richtig geiles Teil. Aber selbst ohne die Verpackung hat es halt irgendwie schon so Maße wie so ein DHL-Karton Größe M oder sowas. Ich weiß nicht genau, was es ist, also so 30x30 mindestens. Und wenn du dann noch den Koffer dazu kaufst, dann brauchst du ein Auto. Also mit dem Fahrrad kann ich sowas schon nicht mehr transportieren. Ich bin ja immer mit dem Fahrrad unterwegs. Aber es gibt halt schönere Modelle, also DJI, Mavic Airs, muss ich sagen, ist gerade mal so mein persönlicher Favorit. Es gibt aber auch andere, die witzigerweise größtenteils immer von DJI sind. Die haben sich halt darauf spezialisiert, die nehmen auch ordentlich Geld dafür, haben aber viele Modelle, die halt sehr kompakt sind und trotzdem eine sehr hohe Videoqualität bieten. Wenn man da so ein bisschen seine Ansprüche runterschraubt, dann kann man auch einfach sehr kleine Modelle nehmen. Wobei ich da immer sehr vorsichtig bin mit Empfehlungen, weil man, also ich habe mit einem Kollegen auch drüber gesprochen, der auch den Artikel gegengelesen hat und der meinte, ja mein Gott, du schließt so viele aus halt, ne? Es gibt so viele, viele andere Hersteller noch, die so Drohnen in der Größe, also so handtellergroße Drohnen machen, die man eigentlich super in den Rucksack schmeißen kann, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist auch, dass die Spaß machen so. Und dann meinte ich aber auch, bist du damit mal am Strand geflogen oder irgendwie an der Küste oder auf dem Berg oder sowas so, ne? Und dann hat er es auch irgendwie eingesehen, dass dieser Kreis der möglichen Modelle sehr eingeschränkt ist.
Warum ist das ein Problem? Wegen Wind oder was?
Bei Wind zum Beispiel, ja genau. Und oder auch Orientierung. Manche startest du halt außerhalb von Innenräumen, du weißt nicht warum, aber sie driften ab oder sind halt sauschwer zu kontrollieren halt, weil minimale Einflüsse kommen. Ne?
Das könnte am Strand ins Auge gehen.
Ja, also im besten Fall fliegt das Ding halt raus und ist weg. Im schlechtesten Fall fliegt er halt irgendwie gegen das nächste Polizeiauto oder keine Ahnung, ins Restaurant oder so, ja. Also ich bin da mal sehr vorsichtig und habe mich deswegen auch bei den Empfehlungen ein bisschen mehr auf die hochpreisigen Sachen halt konzentriert. Und wenn es dann losgeht, es gibt spezielle Taschen, also von den Herstellern selbst, finde ich sehr praktisch, weil halt wirklich die so gepackt sind, dass da nicht viel Luft drin ist. Die kannst du so direkt so in den Koffer schmeißen und da passen die Akkus in spezielle Taschen und das Ladegerät noch und so und da ist kein Millimeter noch verschenkt. Wenn man das von Drittherstellern kauft oder einfach irgendwas nimmt, dann hast du da halt immer viel Luft dazwischen. Eine Versicherung brauchst du, wenn du losfährst. Also schon der Fall halt wieder, fliegst irgendjemand an den Kopf oder sowas oder nietest irgendwie einen Hund um oder machst das Auto kaputt. Das ist halt gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich war erstaunt, wie schlecht sich Drohnen auf einmal verhalten, wenn ich unterwegs bin und es irgendwie eine kritische Situation ist. Ich hatte mal so einen Fall, es gab mal so einen Wasserfall, wollte ich den abfliegen, habe dann gemerkt, dass vor so einem Wasserfall unheimlich viel Wind ist, von allen möglichen Seiten, von unten, von oben, wo man überhaupt nicht mit rechnet. Und das war eine Mavic Pro, die war fast unkontrollierbar. Ansonsten ist die total stabil auf der Wiese oder so, kannst damit machen, was du willst. Und entsprechend sollte man halt eine Versicherung abschließen, was relativ kompliziert ist.
Wollte ich gerade sagen, gibt es da Drohnenversicherungen?
Es gibt Drohnenversicherungen. Das ist eine Option, also wirklich eine Versicherung zu nehmen, die auf Drohnen spezialisiert ist. Sind
die so von normalen Versicherungen? Wie ich da bei der Hamburg-Mannheimer
mittlerweile an. Haben sich selbst die konservativsten Versicherungen krass. Damit abgefunden, dass das gebraucht wird und das auch als Markt gesehen. Und da gibt es halt Versicherungen, die spezialisiert sind auf Drohnen. Da muss man immer ins Kleingedruckte gucken, weil es im Luftverkehr wiederum sehr spezielle Regeln gibt. Also ich finde gerade den Begriff nicht, aber es gibt halt eine Regel wohl, dass wenn man eine potenzielle Gefahr, ein Risiko in den Luftraum setzt, also so eine Drohne zum Beispiel, ein Fluggerät, und dann irgendwas passiert, was aber nicht selbst verschuldet ist. Also ein Vogel fliegt rein und daraufhin fliegt die Drohne irgendwo rein und macht irgendwas kaputt irgendwie ins Nachbarhaus oder sowas. Dann hat man trotzdem immer noch eine Haftpflicht wohl. Obwohl man eigentlich ja jemand anderes daran beteiligt war. Und das beachten viele Versicherungen nicht. Ich weiß nicht, ob ich auf Anhieb diesen Begriff gerade wieder finde, aber ansonsten steht da im Artikel.
Du hast es doch gut erklärt, ja.
Genau. Und das ist sowas, worauf man normalerweise bei einer normalen Haftpflicht gar nicht achten muss. Es gibt noch die normale Haftpflicht. Das war bis vor so ein paar Jahren, hat das einem nicht viel genutzt, weil das halt diese Fälle meist nicht beachtet hat oder man zumindest in so einem rechtsunsicheren Raum war. Und da haben sich die Versicherungen auch angepasst. Also bei vielen steht das explizit drin. Aber selbst da muss man wieder schauen, dass vieles ausgeschlossen ist und welches Gewicht und vor allem gilt es überhaupt im Ausland. Und manchmal ist das auch auf nur 2-3 Jahre begrenzt, dass es halt dann mit eingeschlossen wird. Also es ist schon ziemlich krampfhaft und man entgeht dem Ganzen nicht, das einfach alles zu vergleichen oder bei der eigenen Versicherung nochmal nachzufragen, nach den Konditionen, nachzuprüfen, wie hoch die Versicherungssumme sein sollte und was man sich so zutraut. Ich kann es aber absolut empfehlen. Es geht sehr viel schneller schief, als man denkt. Also das hatten wir damals auch schon beim Drohnentest hier. Einfach um die Ecke haben wir in einem Park einfach die Teile getestet und es ging unfassbar viel schief. Also sie waren so oft außer Kontrolle und je nachdem, wie man fliegt, wird das halt auch sehr riskant.
Hast du deine versichert extra, oder?
Wir haben wiederum, also hier, dadurch, dass wir auch aus beruflichen Gründen halt fliegen, brauchen wir halt eine Versicherung. Und wir haben das wiederum, das ist eine weitere Möglichkeit, über einen Modellflugverband halt gemacht. Die bieten meistens also wenn du da Mitglied bist, hast du sowieso meistens eine Versicherung von denen dann automatisch, also über den Mitgliedsbeitrag. Man kann den aber auch abschließen, ohne da Mitglied zu werden. Die kennen sich damit aus, die haben halt, da ist natürlich dann immer eine Versicherung im Hintergrund, die das dann für die macht, hat aber gleich einen guten Ansprechpartner, der halt auch kaum finanzielles Interesse daran hat, halt so ein Verein. Und das wäre auch noch ein Ansprechpartner, genau. Okay. Das ist auch noch die Möglichkeit. Weiter geht's, man packt die Drohne ein, man steigt ins Flugzeug und da ist vor allem das Problem mit den Akkus. Also in den meisten, bei den meisten Fluggesellschaften und in den meisten Ländern ist es kein Problem, diese Drohne selbst mitzunehmen. Das ist einfach nur Elektronik. Aber bei den Akkus muss man wieder unterscheiden, wie viel Leistung die haben und ob die dann halt in den Passagierraum mitgenommen werden können oder eventuell halt auch in den Koffer, wobei ich immer empfehlen würde, dass wenn es erlaubt ist, mit in den Passagierraum mitzunehmen. Man weiß es nicht. Manchmal fangen sie halt doch irgendwie Feuer. Warum auch immer. Samsung ist das beste Beispiel halt. Seitdem sind ja alle, haben ja so ein bisschen die beobachtende Haltung eingenommen, wenn du halt mit sowas ins Flugzeug kommst. Und zur Not kann man es da halt einfach erlöschen. Die genauen Daten stehen auch drin, worauf das dann ankommt. Es gibt leider keine allgemeinen Regeln. Es gibt so Richtlinien, die an die Fluggesellschaften halt gegeben werden. Aber denen steht es noch frei, die zu erweitern oder auch bestimmte Geräte zum Beispiel auszuschließen. Das war halt bei dem Smartphone auch so, ne, bei dem Note 7, dass man dann irgendwann wirklich explizit gesagt hat, genau dieses Modell darfst du nicht mehr mit reinnehmen und das steht denen halt auch frei. Es hilft alles nichts, man muss halt recherchieren und am besten nachfragen. Genauso wie bei der Einreise auch. Es gibt Länder, wo man sehr vorsichtig sein muss, ob man eine Drohne importiert. Das ist so Saudi-Arabien oder Mexiko zum Beispiel. Das ist sehr kompliziert. Man muss damit rechnen, dass einem die Drohne am Flughafen eventuell abgenommen wird in bestimmten Ländern. Wenn man die trotzdem reinbekommt, es gibt haufenweise Geschichten im Internet, wo die Leute sagen, ja, aber ich hatte gar keine Probleme, die haben noch nicht mal nachgefragt, so, dann kann es halt trotzdem nochmal sein, dass man im Landesinneren, wenn man das Ding fliegen lässt, an einen anderen Beamten gerät und im ganz extremen Fall kann es halt auch mal sein, dass man deswegen verhaftet wird. Und in vielen Ländern möchte man das einfach
nicht. In Mexiko sind die wahrscheinlich nervös wegen den ganzen Drogenschmuggeleien.
Das wird ein Hintergrund sein, genau. Also sind dann natürlich auch Länder, wo es Unruhen gibt. Also zum Beispiel Ägypten ist auch ein schwierigerer Fall, wo man sich mit beschäftigen muss. Es ändert sich dann auch noch. Also die meisten Länder der Welt haben mittlerweile Gesetze. Das braucht ja alles ein paar Jahre, bis das wirklich mal wahrgenommen wird. Ob das dann aber wirklich schon an alle Stellen weitergegeben wird, also beispielsweise in Indien, ist es halt natürlich eine ganz andere Organisation zwischen den Beamten und den offiziellen Stellen als hier in Europa. Ob das dann schon jeder weiß. Manchmal gibt's halt auch noch das Problem der Korruption. Dann wollen sie einem nochmal was abknüpfen und so weiter. Also ich kann nur empfehlen, Foren nachlesen und wenn man sich unsicher ist, unbedingt nochmal im Konsulat oder in der Botschaft einfach nachfragen. Man erspart sich eine ganze Menge Ärger und Stress und oftmals kann man halt auch nicht mit allen so verhandeln wie hier in Deutschland, wo dann die Gesetzeslage doch relativ klar ist halt einfach. Genau, ja, also das ist so der grobe Abriss, worüber man sich alles Gedanken machen muss. Ich nehme trotzdem meine Drohnen immer mit.
Ich wollte gerade sagen, du musst jetzt noch erklären, warum du den ganzen Stress eingehst. Was machst du
mit dem Ding im Urlaub? Also ich hatte die erste Reise, glaube ich, wo ich sie mal wirklich mit hatte, das war die DJI Spark, war auf den Philippinen und das waren Bilder, die ich sonst noch nirgendwo so produziert habe und die ich, selbst wenn ich sie jetzt noch angucke, einfach mich absolut faszinieren und auch die Videoaufnahmen, man kann so viel damit machen, es hat so einen Bock gemacht und man hat das Ganze halt auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen, dass es halt jederzeit wieder zumindest unter den richtigen Voraussetzungen machen würde halt und das Ding halt in den Rucksack schmeißen würde. Also es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ne, ob man jetzt eine Pauschalreise mit einem dicken Koffer macht und vielleicht Shuttle-Service und so weiter, da kann man nochmal andere Sachen, andere Drohnen mitnehmen und anderes Equipment, als wenn man jetzt so eine Backpacker-Tour macht, 4 Wochen durchs Nichts. Ne? Das ändert nochmal auch vieles, aber ich bin eher mit dem Rucksack unterwegs und würde das trotzdem nochmal auf mich nehmen. Und weil es einfach, das ist mit nichts zu vergleichen. Du musst sonst einen Hubschrauber mieten, wenn du solche Bilder machen möchtest. Und auch später, also es ist nochmal eine ganz andere Emotionalität, die du halt weitergeben kannst. Also wenn man der Typ ist, der gerne Fotos zeigt und andere damit nervt, dann ist es halt, ich habe festgestellt, dass es sehr viele langweilt oder sich mittlerweile viele fast fürchten vor so einem Fotoabend. Ich kann das absolut nachvollziehen.
Das Gefühl kenne ich auch. Ja.
Also ich frage mal nach, wie viele Fotos hast du denn gemacht und wie viele davon hast du aussortiert.
Genau.
Aber diese Aufnahmen sind zumindest jetzt noch so, dass die meisten echt begeistert waren und auch Spaß daran hatten, sich das anzugucken und gefragt haben, wie das gemacht wurde und sowas. Und eigentlich diesen Dialog halt man führen konnte mit zu Hause gebliebenen, die man sich dann eigentlich so nach so einer Reise, die einen fasziniert hat, wünscht dann. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist auch eine Checkliste drin, so dass man dann auch relativ sicher sein kann, dass nichts passiert.
Hast du denn auch was zu den sozialen Auswirkungen des Drohnenflugs vor Ort?
Das habe ich jetzt mal ausgeklammert, weil
natürlich
nur auf einen winzigen Bruchteil der Länder eingehen kann. Also ich kann nur vom asiatischen Raum sprechen, da sind die Leute, die kennen das mittlerweile in Südostasien halt größtenteils. In den Großstädten ist es halt meistens einfach verboten, wobei ich auch schon mal... ich saß mal in Bangkok im zweithöchsten Gebäude dort auf so einer Dachterrasse und auf einmal flog eine Drohne nachts vorbei. Ich glaube nicht, dass da eine Erlaubnis ausgestellt wurde. Aber meistens sind die halt irgendwie, waren sie immer freundlich und die Kinder sind interessiert. Vor Hunden würde ich mich in Acht nehmen. Wenn die das nicht kennen, war das immer so, dass die völlig ausgerastet sind. Du auch die Drohne überhaupt nicht mehr landen konntest.
Ich glaube, Reiter sind auch ziemlich humorlos. Wenn
oh ja. Gehen, ja. Ja, 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 stimmt, ja, stimmt.
Dann hast du dann schnell die Haftpflicht.
Ja, genau, ja, da kommt dann die Versicherung
wieder mit ins Spiel. Ich sehe es auch so ein bisschen aus der Perspektive, du wanderst irgendwo hin, wo es schön ruhig ist und dann hängt so ein Heini mit seiner Drohne da ab. Also auch so irgendwie so ein bisschen zu überlegen, wem man alles nervt.
Genau.
Und mir ist aufgefallen, in den US-amerikanischen Nationalparks ist es generell mittlerweile an den Hotspots auch verboten. Ne? Im Yellowstone zum Beispiel war es gleich verboten und so, weil es einfach zu viele machen. Ne?
Ja, nee, kann ich auch verstehen. Also das ist halt auch so diese, es fängt ja damit an, dass sich viele noch nicht dran gewöhnt haben, was den Vorteil wiederum hat, dass halt noch Bilder entstehen, die Leute interessieren, aber auch den Nachteil, dass man eventuell allergisch drauf reagiert, wenn zu viele sind, genauso. Ich war noch an keinem Ort, wo es so viel war, dass es einen genervt hat, aber man merkt halt schon, die Action-Camps sind mittlerweile langweilig und jeder, der mit so einem Selfie-Stick rumrennt, wird sich als nächstes so eine Drohne kaufen wahrscheinlich. Ja. Ja, Respekt natürlich wie immer,
genau,
auch beim Fotografieren und Videofilmen immer, ne? Ja. Also gerade auch vielleicht am Strand oder so, wo dann jeder Leute mal irgendwie ein bisschen nackig rumlaufen oder keine Ahnung was, ja.
Oder, naja, oder auch
die Einheimischen einfach unten da halt ihr Leben führen wollen, ohne dass jemand so ein
Teil. Ich hätte auch Sorgen einfach, dass meinem Kind sowas auf den Kopf fällt, wenn da irgendeiner unsicher mit der Drohne rumfuhrwerkt bei Wind. Also wir hatten schon, ich meine, das sind ja ganz allgemeine Verhaltensregeln. Also ich denke immer, ich finde es immer ganz okay, dass man sagt, ja, jeder kann das machen, aber man muss halt immer sehen, die anderen müssen ja auch damit umgehen.
Ja,
wenn es zu viele werden, fängt es an zu nerven.
Ja, nee, klar, ja.
Aber die Bilder sind schon schön.
Absolut. Und noch langweilen sie auch niemanden. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es jetzt in den nächsten paar Jahren so ist, wie mit diesen Action-Cam-Videos, die halt en masse auch auf YouTube sind.
Also in Filmen finde ich mittlerweile so, in Fernsehfilmen ist die Zahl der Drohnenkamerafahrten über Wälder und Straßen mittlerweile auch ein bisschen inflationär.
Dokumentationen, ne? Genau, da merkt man es immer. Und dann fällt einem dann auch immer irgendwie noch auf.
Klar.
Ja, früher war es ein Hubschrauber. Ja, kann ich nur empfehlen. Also cool. Man muss einiges beachten und ich glaube, das gilt aber generell fürs Reisen, Respekt und ein bisschen Vorsicht halt einfach walten zu lassen.
Wenn ihr das mal gemacht habt, schickt uns doch mal einen Link, wenn ihr irgendwie
Zeug auf YouTube
habt.
Stimmt, ja, genau.
Uplink@ct.de.
Ja, entweder besonders schöne oder besonders gurkige Videos.
Ich habe auch viele. Da ist viele meine schlimme. Drohne in den Wasserfall. Genau.
Das Letzte, was meine Drohne filmt.
Hier war der genervte, der Typ am Strand mit der Frisbee, der meine Drohne runtergeholt hat.
Also ich muss mal kurz sagen, sorry, wenn ich nicht auf alles in Details eingehen kann. Wir haben auch eher eine grobe Weltkarte abgedruckt, wo man aber schon erkennen kann, wo man ganz doll aufpassen muss und wo man weniger aufpassen muss. Es geht eher darum, auch dann zu sagen, worauf man achten sollte und wo man dann spezifisch nachgucken kann halt. Wir konnten halt leider nicht alle Länder und alle Versicherungen aufzählen. Das ist einfach zu viel.
Ja, cool. Ja, dann lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen über richtige Hardware reden.
Wieso richtige Hardware? Also Drohnen sind ja... Sind
die komplexer? Nach den ganzen Hipster-Zeug hier.
Auf so Mainboards sind auch irgendwie 4000 Lötstellen oder sowas schon ein bisschen komplex.
Ja. In der Drohne ist ja auch ein Mainboard drin im Endeffekt.
Aber kleiner. Ne?
Das sind Mainboards für Coffee Lake, ne?
Genau, Coffee Lake. Wenn du mal auf die obere Kamera gehst, dann kann man sie mal von Namen sehen. Also ich habe hier zwei hingelegt. Das hier ist jetzt eine super ausgestattete Platine, eher so für Gamer, sage ich noch was zu. Auch mit LED-Beleuchtung und so weiter und schwerer Kühlung hier in dem Bereich der Spannungswandler. Daneben liegt ein Mini-ITX-Board. Das ist für der Formfaktor oder das Format Mini-ITX ist ja für so Kompaktgehäuse. Ist so ein bisschen mittlerweile ins Hintertreffen geraten durch diese Mini-PCs, Intel NUC und so. Die sind natürlich nochmal deutlich kompakter, sollte man sich klar machen. Und hier ist mal so ein Mittelklasse-Ding da drüber. Das ist ein Micro-ATX-Format. Das reicht heute eigentlich für praktisch alle PC-Ansprüche, auch für einen Gaming-PC. Eigentlich muss ja vor allem eine große Grafikkarte reintun. Aber darauf zielen diese Boards jetzt eigentlich weniger. Also das sind sozusagen die Nicht-Gamer-Boards. Das sind mir die Vernunft-Boards.
Und die beiden kleineren?
Nee, alle aus dieser Klasse mit diesem Chipsatz, weil du kannst zum Beispiel auf diesen Boards nicht übertakten, die Intel-Prozessoren.
Okay.
Ja, da hat Intel ist ja der Meister der Differenzierung, also du musst ja schon den K-Prozessor haben, damit du ihn übertakten kannst, also durch Heraufsetzen des Multiplikators. Mhm. Und das darfst du wiederum nur auf Mainboards mit den Z-Chip setzen, also der Vorgänger hier war der Z370, den gibt es auch noch und die sind eben deutlich günstiger. Und für jemanden, der jetzt nicht übertakten will, also für einen einfachen Gaming-PC, der nicht übertaktet ist, reicht es auch völlig aus. Und die gehen halt so bei so, ich sag mal, 70 Euro los. Wir haben hier auf eine Besonderheit geachtet. Das sieht man wahrscheinlich in der Kamera gar nicht. Also dieses Board hier, das ist
speziell wir haben eine Detailkamera von oben.
Für Büro-PCs gedacht. Und diese Intel-Prozessoren haben ja alle eine integrierte Grafik. Und hier ist die Besonderheit, die hat zwei DisplayPort-Buchsen. Und damit kann man halt zwei 4K-Displays mit 60 Hertz, also mit ergonomischer Bildrate, anschließen an die Prozessorgrafik, die ja nichts extra kostet, keinen extra Strom frisst. Und dann läuft so ein System hier im Leerlauf mit, ich sag jetzt mal so ungefähr 15, 18 Watt können das werden nur. Und man hat zwei 4K-Bildschirme dran. Das ist also eigentlich das Nette daran, dass sie auch sehr effizient arbeiten können und man eigentlich gar keine Grafikkarte braucht, wenn man nicht spielen will, muss man immer die Einschränkung dazu sagen. Also für dieses Web-Grafik und sowas reicht es natürlich, aber für Spiele ist die Onboard-Grafik immer noch zumindest kritisch oder es geht nur für sehr anspruchslose Spielchen. Zumal in 4K natürlich, ne? Da ist also gar nicht an Spielen zu denken. Aber eben, wer nur Bildbearbeitung macht oder sowas, da kann das sehr interessant sein. Da kriegt man halt super leise PCs mit hin und spart eben auch Geld. So ein Board mit zwei Displayports ist jetzt so bei 90, 100 Euro kostet das Board. Aber schon der kleinste, Pentium für 80 Euro, kann das halt mit 2x4K auch schon der Celeron. Und eigentlich so, wenn man so loslegt, ist das eigentlich eine interessante Option. Und wenn es mal nicht mehr reicht, kann man eine Grafikkarte ja immer noch reinstecken. Also man nimmt sich ja nichts. Ne?
Unter 20 Watt, das ist ja Wahnsinn. Also das dann, klar, das ist ja krass. Wusste ich gar nicht, dass
das schon so... Und das gilt eben auch für diese Hexacore-Prozessoren, also für die schnellen. Und die Leerlauf-Leistungsaufnahme ist halt die im Wesentlichen die Leistungsaufnahme, also die Kosten übers Jahr, bestimmt, wobei man das nicht überschätzen darf. Ne? Also mit einem super sparsamen Board, also mehr als, sagen wir mal, 20 Euro im Jahr oder sowas, kann man bei normaler Nutzung, klar, wenn man den auch mal ausmacht, den Rechner nicht sparen. Und ein Gamer, wo die Grafikkarte halt vor allem verheizt und der 4 Stunden am Tag spielt zum Beispiel, da kommt es aufs Mainboard auch nicht mehr drauf an. Also das ist mit dem Sparen, muss man immer auf eine Zielgruppe sehen. Und das Besondere ist hier halt bei diesem Chipsatz, Intel hat diese Coffee Lake Prozessoren, also das sind die ersten bezahlbaren 6-Kerner von Intel, die gibt es seit letzten August waren die Notebook, das waren die Quad-Cores und so Oktober kamen die 6-Kerner, die auch mit dem AMD Ryzen jetzt konkurrieren.
Das heißt bezahlbar?
Ja, die gehen, also der billigste liegt bei 150 Euro oder 170 so, okay, für 6-Kerner, da kann man schon eigentlich viele Anwendungen mit erschlagen. Und es kommt ja immer noch was dazu, der Prozessor ist ja nicht der ganze PC, ne? Da gab es bisher eben nur diesen Z370-Chipsatz, der auch noch keinen integrierten USB 3.1 Superspeed Plus Controller hatte. Ist ein bisschen verwickelt mit dem USB 3.1, also für 10 Gigabit, für die allerschnellsten SSDs noch zu lahm. Da musste immer noch ein Zusatzchip drauf, die waren halt ein bisschen teurer. Und jetzt gibt es halt sozusagen die Brot- und Butterboards. Also für einen Rechner, der einfach nur laufen soll, eigentlich möchte man ja meistens vom Mainboard, also die meisten Leute wollen ja eigentlich nur, dass man das Ding fire and forget. Also du baust es ein und dann soll es 5, 6, 7 Jahre im Idealfall laufen. Wie gesagt, da sind wir dann beim Thema Übertakterboard mit B360-Chipsatz. Das ist halt so ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil du eben nicht übertakten kannst. Aber das ist halt hier für die Bling-Bling-PCs. Das sieht man bei so einer schwarzen Platine natürlich nicht, aber die hat überall LEDs. Die kannst du auch in der Farbe steuern. Da brauchst du halt natürlich logischerweise Gehäuse mit Seitenfenster, sonst nutzt du das halt wenig.
Brauchst du nicht unbedingt.
Genau. Also wenn man es möchte, das steuert dann eben über dieses Aura Sync. Da hast du dann so eine Software. Da kannst du, wenn du passende, kompatible Kühler kaufst, dann leuchtet auch der Lüfter in der gleichen Farbe. Du kannst so RGB-Leuchtstreifen anschließen,
die
du dann
auch alles steuerst. Das sieht bei euch manchmal richtig schön aus.
Ja. Also wer das möchte, aber da würde man eigentlich sagen, also an dem Board ist nichts verkehrt an sich. Das tut das alles und ist auch ein bisschen billiger als ein Z-Board, aber die meisten Leute, die das machen, wollen eigentlich auch übertakten und die müssten dann halt, also das Board gibt es ganz ähnlich eben auch mit dem Z370 und wir erwarten, das kann man schon sagen, zur Computex, Intel hat das angekündigt, den Z390, das ist dann sozusagen der Nachfolger, der dann auch das schnelle USB 3.1 integriert hat. Ja. Ja, und das ist mal so ein Überblick über mehrere Boards, die wir da haben, 6 Stück, die eben alle auch einen Displayport haben, also wenigstens einen, leider hat nur das eine 2.
Das eine hat hier sogar noch einen VGA-Port.
Ne? Ja, das ist, wow, also das ist Typ, ist eigentlich eine skurrile Kombination mit PS2 und VGA und Displayport und einem PCI-Steckplatz von Anno Dullemals.
Okay.
Weil das auf Büroeinsatz zielt und viele Firmen ja heute oder manche Firmen immer noch USB komplett abschalten, damit da keiner mal schnell Daten kopiert oder eben ein alternatives Betriebssystem bootet, um Daten zu retten, an die er nicht dran soll. Und deswegen noch die PS2-Anschlüsse.
Krass.
Das ist also, die versuchen natürlich mit so einem Board immer mehrere Zielgruppen zu erschlagen, obwohl es ja eine irrsinnige Fülle an Mainboards gibt. Bei den Minis sieht man noch, kann man noch so eine Sache erzählen, das ist jetzt eben der H370-Chipsatz, das ist ein bisschen, das ist so eine Nummer teurer und der bringt hier eigentlich praktisch keinen Vorteil, außer irgendwie Raid, was heute kaum noch einer nutzt. Aber die Hersteller, das ist wie bei Autos, also du kriegst halt die extra Zubehörteile kriegst du nie in der Basisversion, sondern die kannst du immer erst dazu bestellen ab der Mittelklasse. Und so ein bisschen ist das bei Boards halt auch. Also das kostet 15 Euro mehr als die sonst ähnliche Version mit dem B360. Dafür kriegst du aber auch einen zweiten Gigabit Ethernet-Port und einen zweiten HDMI-Port und also noch einige Anschlüsse mehr.
Und WLAN, ne?
WLAN hatte auch diese billigere Version von dem gleichen Board. Das ist bei Mini-ITX, weil die in so Kompaktrechner gehen, wo man sagt, die sind oft dekorativ auf dem Schreibtisch, da möchte man möglichst wenig Kabel haben. Die haben oft Onboard WLAN. Wäre auch ein Tipp für die Linuxer, das ist fast immer ein Intel-WLAN. Oder häufig, nee, stimmt nicht. Also es ist häufig ein Intel-WLAN. Und das ist zwar jetzt nicht das Schnellste, das ist ein 1x1, also hat nicht so viel Durchsatz, aber das läuft problemlos unter Linux. Ne? Also da brauchst du da nicht nachrüsten. Also wer es braucht, das sind so die Kriterien, wo man bei den Boards gucken kann. Wobei ich persönlich sagen würde, eigentlich ist man mit dem USB-Adapter immer flexibler in Bezug auf WLAN, weil wenn man ein Standgehäuse hat, will man die Antenne eigentlich nicht am Schreibtisch hinten unterm Tisch haben. Ist aber Geschmackssache. Also es gibt alles und...
Ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht mit den Treibern bei Sticks. Ja? Irgendwie habe ich gefühlt, konnte ich den Stick immer nach 2 Jahren wegwerfen, weil es irgendwie keinen ordentlichen Treiber mehr gab.
Ja, ich hatte das auch schon mal. Aber es gibt natürlich auch welche, die ganz gut unterstützt werden. Aber ja. Du hast recht, es ist schwer vorher rauszukriegen.
Ja, eben. Ja.
Aber wie gesagt, bei Onboard-Komponenten ist ja immer das Problem. Mhm. Es ist oft nicht genau das, was du eigentlich möchtest. Also heute würdest du, wenn du zum Beispiel ein Backup machen willst von deinem System, willst du keinen 1x1 WLAN-Verbindung haben, ne? Und stundenlang da die Gigabytes durch die Leitung nudeln. Mhm. Also es hängt doch davon ab, wie man es einsetzt. Also für DSL reicht es locker, aber ja, das sind so die Kriterien. Ne? Und dann natürlich der Rest, also bei den Boards, was schön war in dem Test, es gibt welche da, die eben sehr, sehr sparsam sind. Also dieses hier kann man so konfigurieren, dass es unter Windows 10 mit unter 10 Watt sogar läuft, wenn man nur ein Display dran hat. Oh. Ansonsten unterscheiden die sich, und das ist ja mal eine gute Nachricht, vorwiegend wirklich kannst du vom Datenblatt ausgehen, also im positiven Sinn keine oder wenige Überraschung. Also es gab so ein, zwei Sachen, auch die BIOS sind jetzt schon die diese erste Generation Spectre-Fehler patchen. Das ist meine
nächste Frage gewesen.
Ja, das haben wir natürlich geguckt, weil wir ja auch die Benchmarks damit durchgeführt haben, wobei, also bei den Benchmarks, die da kritisch, also die wir bei solchen Boards durchführen, die sind vor allem prozessorlastig und da merkst du eigentlich keinen Einfluss durch die Patches. Bei den USB-Transferraten würde man es wahrscheinlich merken, aber es ist tatsächlich so, die Unterschiede sind relativ gering, also mit oder ohne Patch. Ne? Also,
was du gerade sagen wolltest, war dann einfach, dass ich eigentlich mir überlegen kann, was für eine Ausstattung will ich denn haben,
genau. Und
gleich dann die Listen ab, ohne dass ich jetzt noch schauen muss, was wieder alles schief geht bei dem Ding oder sowas.
Genau, das ist ja so, dass bei Intel, das kritisieren ja manche, diese Chipsätze sind im Grunde, im Kern, schon seit 3 Jahren auf dem Markt. Mm. Also sind nur kleine Sachen verändert worden. Mm. Und das war natürlich, wir haben das damals beim AMD Ryzen beim Start gesehen, letztes Jahr, da waren noch die Chipsätze neu. Da gab es dauernd BIOS-Updates, bis mal wirklich alles lief und so. Mm. Und das ist hier der Vorteil, das ist ziemlich straightforward. Aber natürlich ist dann die Innovationshöhe auch relativ gering. Da haben sich ja viele drüber aufgeregt, dass jetzt dieser Coffee Lake, also dieser Core i8000 und Verwandte, eben nur auf diesen allerneuesten Boards läuft und du eben nicht dein vor 2 Jahre gekauftes mit derselben Fassung kannst du nicht upgraden. Aber tatsächlich machen das nur noch vergleichsweise wenige Leute und ja, es ist eine Einschränkung, das kann man nicht wegdiskutieren, aber es ist halt nicht für so wahnsinnig viele Leute relevant und Intel macht es halt so. Ne? Das ist halt deren Policy, neuer Prozessor, neuer Chipsatz, selbst wenn sich wenig ändert.
Ich meine, macht man das, dass man dann im migriert auf ein neues Board?
Ja, das hängt ja immer vom Prozessorangebot auch ab. Also du könntest natürlich mit einem Billigprozessor erstmal starten. Also wenn du jetzt sagst, Kinder-PC, ja, fange ich mal an und später tue ich halt statt des Dual-Cores, Quad-Cores den 6-Kerner rein und stecke noch eine Grafikkarte dazu. Spart ja auch Elektroschrott und so weiter. Ist ja ein positives Ansinnen. Aber tatsächlich, also in dem Fall wäre das schön gewesen und es ist ein bisschen schwer zu verstehen, warum Intel diesen Weg geht. Ein Argument war, dass die 6-Kerner natürlich in der Spitze mehr Leistung brauchen und dass dann eben die ganzen Boards auch dafür ausgelegt sein müssen.
Und es hat nichts damit zu tun, dass sie neue Chips verkaufen wollen.
Nein, natürlich hat es damit zu tun, ist auch so klar. Aber tatsächlich ist die Frage, wie viele Leute da machen das? Also wir merken das bei diesen Upgrade-Themen halt auch. Wie gesagt, der Prozessor ist immer nur ein kleiner Teil der gesamten Gerätekosten. Mhm. Und eigentlich ist es halt auch möglich, den PC einer anderen Nutzung zuzuführen.
Genau, also so mache ich das immer.
Genau, ne? Also so mache ich es auch, klar.
Also genau, und dann wird alles mal gleich.
Und irgendwie stundenlang in Kompatibilitätslisten zu wühlen und mit welchem BIOS läuft jetzt dieser Prozessor, das war früher ein Steckenpferd, das haben mehr Leute gemacht, aber ich glaube, da ist die Zielgruppe ist da kleiner. Ne?
Mm. Ja, cool, ich kriege ja immer Durst, wenn ich Coffee Lake höre. Ich finde das ein großartiger Name. Das ist der
beste. Ja, jetzt kommt ja
ein ganzer See voller Kaffee.
Da warten wir ja mal gespannt drauf, was da jetzt alles kommt dieses Jahr noch.
Champagner Lake.
Intel ist ja vor allem mit Prozessorlückenstopfen auch ganz gut beschäftigt. Ja,
stimmt.
Und, aber es wäre natürlich schön, wenn es jetzt zum Beispiel auch wieder ein 8-Kerner kommt. Und das geht ja dann immer weiter. Also insofern Klar, aber das sind jetzt erstmal diese Boards.
Sehr cool, ja, finde ich schön. Und Listen und so habt ihr natürlich auch alles im Heft. Schön
ja klar, alles. Die übliche Tabelle und so ein paar Tipps auch zur Konfiguration, wie man das so einstellt. Wir haben alle mal unter Linux angeguckt und das geht im Großen und Ganzen, wie man sich das vorstellt. Also es gibt ist bei Linux ja immer doch die große Schwierigkeit, viele Leute haben da ihre Spezialdistributionen, die sie unbedingt benutzen wollen. Und das ist gar nicht alles, das können wir gar nicht alles in jedem Detail testen. Wir haben es, glaube ich, mit dem aktuellen Ubuntu angeguckt und auch mal mit Fedora. Aber das ist bei diesen wie gesagt, der Prozessor ist schon seit letztes Jahr am Markt, an den Chipsätzen hat sich nicht viel geändert und die Grundfunktionen laufen bei allen Boards.
Cool. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Kommentare habt, schöne Drohnenvideos, schickt uns die uplink@ct.de und ansonsten, ja, bis nächste Woche und holt euch eine Disinfect.
Ciao. Uplink.
Oder zwei.